NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen des Tages mit den wichtigsten Entwicklungen heute. Erstmal den Stichworten. Parlamentswahl. Erste Runde auf dem Weg zu einer neuen Nationalversammlung in Frankreich. Rechtes Bündnis. Eine weitere Fraktion für das Europaparlament. AfD-Parteitag, Personalentscheidungen und Proteste. Und natürlich ausführlich der Sport am Ende der Sendung mit Fußball-EM, Formel 1, Tour de France und Leichtathletik. Die Themen des Tages mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, wir beginnen in Frankreich. Schicksalswahl, Richtungswahl, entscheidend für Frankreich, für ganz Europa. Der Wahltag ist im Vorfeld womöglich auch ein bisschen überhöht worden in seiner Bedeutung. Aber Fakt bleibt, viele schauen mit viel Spannung auf die Entscheidung in der ersten Runde der Parlamentswahl heute. Präsident Macron hatte diese Wahl ja angesetzt nach den Verlusten seines liberalen Lagers bei der Europawahl. Nicht alle hatten diese Entscheidung nachvollziehen können, denn in den Umfragen, da profitierten danach vor allem die linke und die rechte Seite des politischen Spektrums, also der rechtspopulistische Rassemblement National und das neue Linksbündnis, das sich schnell zusammengefunden hatte. Julia Borutta in Paris, wir hören von einer rekordverdächtigen Wahlbeteiligung. Was treibt die Französinnen und Franzosen in die Wahllokale? Also doch sowas wie die Erwartung einer Schicksalswahl?
Ja, unbedingt, denke ich. Alle wissen, dass hier eine echte Wende bevorstehen könnte, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Nachkriegsfrankreich eine extrem rechte Partei in Regierungsverantwortung kommen könnte. Und das ist nun mal für die einen ein echtes Horrorszenario, das mobilisiert, und für die anderen natürlich ein verheißungsvolles Szenario, das auch wiederum mobilisiert. Und so sind wir sehr gespannt, wie es dann ausgehen wird. Aber die entscheidende, die Stichwahl, findet ja erst nächsten Sonntag statt.
Wann werden wir gesicherte Ergebnisse heute für die erste Runde haben?
Also die ersten Wahllokale in der Provinz, in kleineren Städten, haben um 18 Uhr schon geschlossen. Da hat jetzt auch schon die Auszählung begonnen. Um 20 Uhr schließen die Wahllokale in den großen Städten. Und so werden wir um 20 Uhr schon so eine Art Hochrechnung haben, die dann schon einigermaßen verlässlich ist.
Das war ja ein rasanter Wahlkampf. Kürzeste Zeit, da musste diese Wahl neu organisiert werden. Blieb da überhaupt im Wahlkampf Zeit für Inhalte?
Ja, schon. Die Parteien haben natürlich in Rekordzeit ihre Programme zusammengezimmert und dann auch wirklich im Staccato ihre Botschaften rausgeschossen. Beim RN hat man ganz deutlich gesehen, dass er vieles von dem, was er zuerst vormals, auch schon vor 2 Jahren bei den Parlamentswahlen versprochen hatte, abgeschliffen hat, um eben ein Programm vorzustellen, das auch regierungsfähiger wirkt. Also zum Beispiel hatte der Rassemblement National ursprünglich mal vor, die Mehrwertsteuer auf alle Produkte des ersten täglichen Bedarfs ganz zu kappen. Davon ist jetzt längst keine Rede mehr, sondern die Priorität ist jetzt auf Strom, Gas und Treibstoff die Mehrwertsteuer von 20% auf 5,5 runterzudrücken. Das kann Jordan Bardella, der Spitzenmann vom Rassemblement National, nur, wenn er in Europa, in der EU, in Brüssel nachverhandelt. Also da hat man einiges zurückgenommen. Die Linke hat mit Projekten Wahlkampf gemacht, die sehr teuer werden. Zum Beispiel will sie den Mindestlohn erhöhen, sie will die Rentenreform zurücknehmen und sogar ein Renteneintrittsalter von 60 durchdrücken, will außerdem eine Vermögenssteuer ansetzen. Und das Mittellager hatte natürlich ein Problem. Man konnte schlecht sagen, das, was wir vorher gemacht haben, war alles Käse, konnte aber eben auch keine großen Versprechungen machen, die dann jetzt besonders ins Kontor schlagen. Und so hat das Mittebündnis versucht zu sagen, wir werden vor allem die Mitte entlasten mit hier und da kleineren Maßnahmen, wie zum Beispiel die Notarkosten zu streichen für Menschen, die sich das erste Eigenheim kaufen.
Von Deutschland aus gesehen, da heißt es ja, da dauern die Dinge gelegentlich etwas länger, wurde dieser Schritt Macrons ja für Neuwahlen auch als mutig und auch entscheidungsstark kommentiert. Unabhängig von den Umfragen, kann er am Ende vielleicht doch profitieren?
Also danach sieht es nicht aus, und ich würde auch, wenn ich es kommentieren müsste, und so tue ich das ja auch, für eher verantwortungslos halten. Er hätte auch einfach Ruhe bewahren können und dann nach den Olympischen Spielen sicherlich anders dastehen können, als er das jetzt im Moment tut. Die Gefahr ist eben, dass eine Partei an die Macht kommt, die auch auf lange Sicht eine illiberale Demokratie aus Frankreich machen will, nach dem Vorbild von Ungarn. Wir werden sehen. Die Frage ist eben, in der zweiten Runde, in der Stichwahl nächsten Sonntag, wird es dann, wie jetzt viele voraussagen, ein Szenario geben, dass jeweils drei Kandidaten aus den drei großen Blöcken es in die Stichwahl schaffen und dass dann zum Beispiel Linke, wie sie zum Teil schon angekündigt haben, sich zurückziehen würden zugunsten des Macron-Lagers, um eben den Kandidaten des extrem rechten Rassemblement National zu verhindern. Das könnte dann Macron wiederum in die Karten spielen. Aber dass das reicht, um ihm eine absolute Mehrheit oder auch nur eine relative Mehrheit, wie er sie bisher hatte, zu sichern, ist sehr unwahrscheinlich.
Einschätzungen aus Paris von unserer Korrespondentin Julia Borutta. Von Frankreich nach Brüssel. Im Europaparlament ist der Rassemblement National von Marine Le Pen maßgebliche Kraft der rechtspopulistischen Fraktion Identität und Demokratie. Dann gibt es im rechten Lager Europas bislang noch die europäischen Konservativen und Reformer. Maßgeblicher Name hier Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin. Und nun kommt eine dritte rechtspopulistische Fraktion dazu, deren Mitglieder vor allem eint, dass sie jede Hilfe für die Ukraine ablehnen. Für dieses neue Bündnis stehen die Namen Viktor Orban, Herbert Kickl und Andrej Babiš. Silke Hahn aus Wien über die geplante neue Fraktion im Europaparlament und die Suche nach weiteren Mitstreitern.
Patrioten für Europa, so nennen die rechten Parteien FPÖ aus Österreich, Fidesz aus Ungarn und ANO aus Tschechien ihre neue Allianz, die sie heute in Wien verkündet haben. Ihr Ziel, eine neue Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Oder wie FPÖ-Parteichef Herbert Kickl es nennt,
diese Allianz soll gleichsam eine Trägerrakete darstellen und andere Parteien auf europäischer Ebene mit an Bord nehmen, um dann gemeinsam mit vereinten Kräften Europa wieder eine gute Zukunft zu geben.
Den rechten Kräften im Europäischen Parlament droht damit eine weitere Zersplitterung. Um eine Fraktion bilden zu können, braucht die neue Allianz aber noch Mitstreiter aus vier weiteren Ländern. In Frage kommen etwa die italienische Lega, die Partei für die Freiheit aus den Niederlanden, Cega aus Portugal sowie Konfederatia aus Polen und Wiedergeburt aus Bulgarien. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gab als Ziel aus, eine möglichst große Fraktion zu bilden, hier in der Übersetzung des Simultandolmetschers.
Deutlich machen möchte ich, dass unser Ziel darin besteht und dass wir daran glauben, dass das auch so kommt, dass in Kürze das die stärkste rechtsgerichtete Vereinigung der europäischen Politik sein wird.
Was die rechten Parteien erreichen wollen, sei nicht die Zerstörung Europas, so der Österreicher Herbert Kickl. Vielmehr geht es offenbar um ein Zurückstutzen der EU zu einem losen Staatenbund. So soll etwa europäisches Recht geschwächt werden. Volksentscheide sollen es aushebeln können.
Wir wollen, dass direkte Demokratie auch schwerer wiegen kann und gewichtiger sein kann als europäisches Recht. Wir wollen, dass diese EU-Verwaltung abgespeckt wird. Wir wollen ein EU-Parlament, das deutlich kleiner ist. Und wir wollen die Kompetenzen von Brüssel zurück in unsere Heimatländer holen.
Neben mehr Souveränität geht es den Rechtsaußenparteien noch um den Kampf gegen Migration und ein Ende des Green Deals. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte, die Umstellung der europäischen Wirtschaft sei vermasselt worden.
Was jetzt in Brüssel läuft, das ist keine grüne Politik, sondern, wie wir es in Ungarn sagen, eine giftgrüne Politik. Damit werden wir nicht geheilt, sondern vergiftet.
Dass Orban nicht nur europaskeptisch ist, sondern auch sonst am äußerst rechten Rand anschlussfähig ist, hat er immer wieder unter Beweis gestellt. So verbreitet er in heimischen Medien etwa den rechten Verschwörungsmythos eines gelenkten Bevölkerungsaustauschs in Europa. Das Asylrecht in Ungarn ist entsprechend streng, es verstößt laut mehreren Urteilen gegen europäisches Recht. In wenigen Tagen wollen sich die Parteien erneut äußern, dann in Brüssel. Bis dahin soll feststehen, ob sich Abgeordnete aus weiteren Ländern der neuen Allianz anschließen.
Was uns fast zwangsläufig zur AfD bringt. Wir wollen den zweitägigen Parteitag in Essen bilanzieren. Parteispitze bestätigt, große Erwartungen an die Landtagswahlen im Osten formuliert, Reformen vertagt. So könnte man dieses Treffen zusammenfassen. Gabor Hallasch hat für uns den Parteitag beobachtet. Und die Frage an ihn kurz vor der Sendung war, wäre diese neue Fraktion im Europaparlament also auch eine Chance für die AfD, politisch unterzukommen wieder in Brüssel und Straßburg, nachdem die Partei ja zuletzt ziemlich einsam dagestanden hatte?
Naja, es wäre natürlich eine Chance. Die Frage ist, ob es wirklich realistisch ist. Wenn man Alice Weidel heute zuhört, dann ja, sie hat diese Option sogar großartig genannt im ARD-Bericht vom Parteitag. Lang- und mittelfristig wäre das also was für sie, so hat sie es formuliert. Heißt also auch, auf keinen Fall kurzfristig. Und naja, sie weiß natürlich auch, dass die Fidesz-Partei zuletzt eher auf Distanz zur AfD gegangen ist. Also ja, das ist vielleicht wirklich nichts für den Moment, aber man kann es zumindest im Blick behalten.
Schauen wir auf den Parteitag. Die wilden Jahre der AfD sind vorbei, formulieren Politikwissenschaftler mittlerweile. Auch Ihr Eindruck?
Ach, ich werde ein bisschen mehr vorsichtiger. Das ist natürlich ein Stück weit auch inszeniert, was wir hier auf diesem Parteitag gesehen haben. Also diese Harmonie, wenn Tino Chrupalla dann plötzlich seine, wie er es ja gesagt hat, geliebte Co-Chefin Alice Weidel vorschlägt für den Parteivorsitz. Also ich hatte so den Eindruck, da will man auf gar keinen Fall Streit, auch gerade nicht vor den wichtigen Wahlen in Ostdeutschland, da will man geschlossen wirken. Aber es gibt ja trotzdem Streit, den gibt es halt dann nur nicht auf offener Bühne. Wenn man sich mit Delegierten unterhält, dann kommt immer wieder die Kritik am Umgang mit Maximilian Krah, dass man ihn als Spitzenkandidat versteckt hat. Da waren viele auch nicht einverstanden damit. Und generell dieser verkorkste Wahlkampf, das wurde ja so gut wie gar nicht auf diesem Parteitag besprochen. Und das sind natürlich Konflikte, die trotzdem nicht gelöst sind. Und wenn das jetzt nicht besprochen wird, dann kommt es vielleicht an anderer Stelle wieder hoch.
Die AfD wollte sich ja auch mit dem Posten eines Generalsekretärs, ich sag mal politisch für das Tagesgeschäft, professionalisieren. Warum ist das vertagt worden?
Ja, die Idee hinter diesem Antrag war ja, dass es in Zukunft nur noch einen Parteivorsitzenden geben soll und dass der Generalsekretär diese Person dann entlastet. Und jetzt wurde gestern, als die Parteispitze neu gewählt wurde, schon mal über die Frage abgestimmt, ob es jetzt mit einem oder zwei Vorsitzenden weitergeht. Und da war die Mehrheit schon sehr, sehr deutlich, dass es diese Doppelspitze weiter geben soll. Und die Ergebnisse für Alice Weidel und Tino Chrupalla waren ja doch auch sehr deutlich und die hatten auch jeweils eine große Mehrheit, sodass heute dieses Thema dann niemand wieder groß aufmachen wollte und dass man es eben jetzt erstmal in eine Kommission überwiesen hat, wo man dann nochmal längerfristig über diese Frage nachdenkt.
Es gab auch keine Entscheidung zur Frage, ob man künftig genauer drauf schauen will, was da AfD-Mandatsträger auf Auslandsreisen so machen, was ja eine mögliche Konsequenz aus den Querelen vor der Europawahl gewesen wäre. Warum hat man diese Diskussion gescheut?
Ja, man hat sich das nicht so richtig getraut. Da gibt es ja rechtliche Bedenken, denn die Partei würde dann in die Freiheit der Abgeordneten relativ weit eingreifen. Und da gab es eben Gegenreden, dass man gesagt hat, das könnte uns rechtlich auf die Füße fallen. Auch wenn es natürlich wirklich im Interesse der Parteispitze ist, dass nicht einfach jeder und jede reist und dann vielleicht auch Interviews gibt, die wiederum in den Medien landen und für schlechte Schlagzeilen sorgen.
Sie haben es eben schon kurz angedeutet, Aufarbeitung des Europawahlergebnisses. Ist die Partei hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben? Viele haben das enttäuschender empfunden, als sie reingegangen sind. Gab es diese Aufarbeitungsgründe nicht oder warum hat die Partei das vermieden?
Naja, sie hat es vielleicht vermieden, weil sie eben wirklich dieses harmonische Bild abgeben wollte. Und ja, es gab so gut wie keine Aufarbeitung in ein paar Metaphern. Also Alice Weidel mit ihrem Fußballvergleich gestern, dass sie gesagt hat, ja, man könne auch jemand auf die Ersatzbank setzen, heißt aber dann nicht, dass man ihn nicht wieder einwechselt. Also sie hat den Namen Krah nicht erwähnt, aber jeder konnte natürlich sich denken, wen sie damit meint. Und generell, das wurde immer wieder gesagt, geht es Weidel, aber auch Tino Chrupalla um Professionalisierung, also um ein besseres Auftreten. Tino Chrupalla hat das in seiner Rede gesagt, dass also in Zukunft auch mehr auf die Personalauswahl geachtet werden soll.
Welche Rolle hat Björn Höcke, der Thüringer Landeschef, gespielt auf diesem Parteitag?
Ja, der ist eher einer, der im Hintergrund agiert. Das hat er zwar immer schon gemacht, aber jetzt natürlich noch viel deutlicher. Er hat überhaupt nur zweimal was gesagt, ist nur zweimal ans Mikrofon getreten. Aber man kann Björn Höcke ganz gut beobachten. Der läuft durch die Halle, gibt zum einen Interviews immer wieder, aber er spricht auch mit anderen Delegierten, die ihm nahestehen, wirft ihnen etwas zu, dann treten die ans Mikrofon. Also man sieht so ein bisschen immer noch, dass er Strippen zieht. Aber alles in allem ist mein Eindruck, hat er weniger Macht in der Partei. Der hat zum Beispiel auch eine Kandidatin für das Bundesschiedsgericht vorgeschlagen und diese Kandidatin ist durchgefallen. Die bekam nur 45%.
Der Parteitag ist begleitet worden von großen Protesten, gestern vor allem, auch heute wieder. Wie wird das bilanziert?
Also die Proteste haben wir hier in der Halle erstmal nicht mitbekommen, sondern wir haben sie nur mitbekommen, wenn wir in die Halle reingekommen sind. Heute Morgen war es so, da gab es eine Mahnwache, aber verglichen mit gestern war das deutlich weniger. Trotzdem ein sehr großes Polizeiaufgebot in der Stadt. Gestern, als wir in die Halle wollten, gab es Sitzblockaden, wo wir auch erstmal uns durchschlagen mussten. Und man konnte dann auch die Delegierten beobachten, wie sie über die Absperrung klettern mussten. Also da gab es schon großen Widerstand, sind ja auch zwei Polizeibeamte schwer verletzt worden. Heute allerdings am zweiten Tag war es wirklich deutlich ruhiger.
Vom AfD-Parteitag in Essen berichtete Gabor Hallasch. Also die AfD hat zwei Tage zusammengesessen, sie hat die Reihen geschlossen, aber am Ende habe sie zu wenig entschieden, meint Dietrich Karl Meurer in seinem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Die AfD träumt mehr denn je vom Regieren. In Essen bemühte sich die Partei denn auch um Professionalität. Relativ straff wurde die Tagesordnung abgearbeitet. Streit und ernste Personalquerelen gab es nicht. Die Delegierten stimmten für den Erhalt der Doppelspitze. Alice Weidel und Tino Chrupalla wurden als Führungsduo bestätigt. Es gab weder Gegenkandidaten noch kritische Fragen an die beiden. Dabei hätte es genug Stoff zum Streiten gegeben. Allen voran der verkorkste Europawahlkampf mit zwei skandalbelasteten Top-Kandidaten und der zögerliche Umgang des Vorstands mit den beiden. Eine breite Diskussion, wie sie in anderen Parteien normal gewesen wäre, blieb die AfD in Essen schuldig. Anträge mit Zündstoff wurden zurückgezogen oder weiterverwiesen, zum Beispiel zu einer veränderten Kandidatenauswahl vor Europawahlen oder zu Reisen von Parteifunktionären nach Russland oder Weißrussland. Die AfD hat die Chance verpasst, aus Fehlern Lehren zu ziehen. Stattdessen präsentierte sie sich vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen siegesgewiss. Die Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird, hofft darauf, dort Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das soll nur der Anfang sein. Auffallend häufig fiel bereits das Wort Bundestagswahl. Politische Mitbewerber wurden scharf attackiert, die Ampelparteien genauso wie die Union. Gewettert wurde gegen eine angebliche Deindustrialisierung Deutschlands, gegen Solidarität mit der Ukraine und gegen eine Europapolitik des Miteinander. Gehetzt wurde gegen Ausländer und gegen Migration allgemein. Echte Lösungen blieb die Partei schuldig. Stattdessen kamen alte populistische Forderungen. Zuwanderung stoppen, kriminelle Ausländer abschieben, Steuergelder in Deutschland ausgeben, weniger Europa, mehr Nationalstaat. Dass vor der Grugerhalle sich Zehntausende versammelt hatten, um deutlich zu machen, dass sie diese Ideen ablehnen, wurde als undemokratisch abgetan. Journalisten, die auf dem Parteitag kritisch nachfragten, wurden verächtlich abgekanzelt. Die AfD hat es in Essen verpasst, ihre Fehler aufzuarbeiten. Kritik von außen wurde ausgeblendet, Lösungen nicht präsentiert. Zur Übernahme von Regierungsverantwortung braucht es mehr.
Dietrich Karl Meurer kommentierte in den Themen des Tages. So viel Rüstungsgeschäft war nie. Die deutschen Waffenexporte steigen an Wert und Volumen. Das geht hervor aus einer Bilanz des grün geführten Bundeswirtschaftsministeriums, die auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Markus Sambale fasst die wesentlichen Punkte zusammen.
Die Ampelregierung hatte sich zu Beginn ihrer Amtszeit vorgenommen, Rüstungsexporte einzudämmen. Doch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine kam eine Kehrtwende. Seitdem werden Waffen sogar in einen laufenden Krieg geliefert. Von den genehmigten Rüstungsexporten seit Jahresbeginn sind fast 2/3 für die Ukraine bestimmt, im Wert von fast 5 Milliarden Euro. Unter den wichtigsten Empfängerländern ist zum ersten Mal auch wieder Saudi-Arabien mit 130 Millionen Euro Rüstungsexporten. Deutschland hatte Waffenlieferungen dorthin über mehrere Jahre weitgehend blockiert, unter anderem weil Saudi-Arabien am Jemenkrieg beteiligt ist und wegen der Ermordung des Journalisten Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul. Inzwischen ist die Bundesregierung aber umgeschwenkt, weil sie hofft, dass Saudi-Arabien im Nahen Osten weitere Eskalationen mit verhindern könnte. Angefragt wurde die Übersicht über Rüstungsexporte vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Die BSW-Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen nennt die Steigerung der Rüstungsexporte verantwortungslos.
Viel Regen, aber glimpflicher als erwartet. Das ist die Bilanz der vorhergesagten Unwetter über Norddeutschland in den letzten 24 Stunden. an das in der Schweiz mindestens 3 Menschen kamen nach massiven Niederschlägen ums Leben. Katrin Hondl berichtet.
Nach einem Erdrutsch im Tessiner Maggiatal haben Rettungskräfte 2 Tote geborgen. Eine 3. vermisste Person wird immer noch gesucht. Das schlechte Wetter erschwere den Rettungseinsatz, schrieb die Tessiner Polizei am Sonntag. An der Kantonsstraße durch das Maggiatal ist auch eine Brücke eingestürzt. Mehrere Seitentäler seien deshalb auf dem Landweg nicht mehr erreichbar, so die Kantonspolizei. Laut dem Wetterdienst Meteo News gab es im Maggiatal innerhalb von 24 Stunden gut 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Dadurch wurde in Teilen des Tessins auch das Trinkwasser verschmutzt. An mehreren Orten seien außerdem Stromversorgung und Internetverbindungen zusammengebrochen, hieß es. Auch in anderen Teilen der Schweiz ist es seit dem Samstagabend zu heftigen Gewittern und Überschwemmungen gekommen. Im Kanton Wallis musste wegen des Hochwassers eine Autobahn gesperrt werden. Die Fahrbahn habe sich in eine 2. Rhone verwandelt, berichtete die Zeitung Blick. Zahlreiche weitere Straßen im Wallis sind überflutet. Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt.
Und zum Sport in den Themen des Tages. Favoriten, die enttäuschen. Das ist bisher ein Merkmal der Fußball-EM. Frankreich und Belgien konnten noch nicht wirklich überzeugen. Titelverteidiger Italien seit gestern raus. Und nun ist gut möglich, dass heute das nächste Top-Team nach Hause muss. Hendrik Lückhoff.
Und das ist England. Die 3 Lions haben ja auch nicht überzeugt bisher. Und heute auch nicht. In ihrem Achtelfinale liegen die Engländer, mit zahlreichen Weltklasse-Spielern gespickt, nämlich zur Pause zurück gegen Außenseiter Slowakei mit 0:1. Jan Wochner fasst die erste Hälfte zusammen.
Auf Schalke deutet sich eine Überraschung an. Zur Pause führt Außenseiter Slowakei gegen England mit 1:0. Das verdientermaßen die Slowakei in der Defensive sehr aufmerksam und in der Offensive immer wieder mit Torgefahr. Schnörkelloses, zielgerichtetes Spiel zum Tor der Engländer hin. Das Ganze belohnt mit dem Führungstreffer. 25. Minute Ivan Schranz, schon sein 3. Turniertor von England, kam wenig, zu wenig, zu ideenlos das Spiel des Teams von Gareth Southgate. Bis nur auf eine Schlussoffensive kurz vor der Pause gab es wenig Zwingendes. Zur Pause führt die Slowakei 1:0.
Und ab 21 Uhr gibt es dann heute Abend das 2. Achtelfinale des Tages. Spanien gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers, EM-Neuling Georgien. Der Sieger wird dann der Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale. Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden es natürlich die Spanier, die einzige Mannschaft, die bisher durchgehend überzeugt hat. Zur deutschen Mannschaft. Nach dem wilden Ritt gestern gegen Dänemark, dem Einzug ins Viertelfinale, ist erstmal wieder ein bisschen Durchatmen angesagt und kein Höhenflug. Das macht Stürmer Niklas Füllkrug deutlich. Angesprochen auf den ersten deutschen Sieg in einem K.O.-Spiel seit 8 Jahren.
Freut uns, aber nicht immer vergleichen. Wir brauchen keine Vergleiche, wir sind unsere eigene Mannschaft und was vorher war, war vorher, jetzt ist jetzt und die Vergleiche brauchen wir nicht.
Am Freitag im Viertelfinale wird dann übrigens wieder der gestern gelb gesperrte Jonathan Tah in der Startelf stehen. Das hat Bundestrainer Julian Nagelsmann schon bestätigt. Für Tah hatte gestern Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung gespielt, auch weitestgehend überzeugt und unter anderem das 2. Tor vorbereitet. Das war ein echter Knall, mit dem heute in der Formel 1 der große Preis von Österreich zu Ende gegangen ist und das im wörtlichen Sinne. Denn kurz vor Schluss haben die beiden Führenden einen Unfall gebaut. Weltmeister Max Verstappen und sein aktuell schärfster Rivale Lando Norris im McLaren. Und wie so oft, wenn 2 sich streiten, freut sich der 3. George Russell holte den 1. Mercedes-Sieg in dieser Saison. Jens Gideon fasst das Rennen zusammen.
Die vor George Russell fahrenden Max Verstappen und Lando Norris kollidierten wenige Runden vor dem Ende in einem erbitterten Zweikampf um den Sieg. Die Konsequenz? Sowohl der WM-Spitzenreiter im Red Bull als auch der McLaren-Pilot fuhren mit Reifenschäden an die Box. Norris musste anschließend aufgeben, Verstappen bekam eine Zeitstrafe und wurde nur 5. Hinter dem Sieger George Russell fuhren McLarens Oscar Piastri und Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf die weiteren Podiumsplätze. Einen sehr starken 6. Platz holte sich der einzige Deutsche, Haas-Pilot Nico Hülkenberg.
Vom Rennen auf 4 Reifen zum Rennen auf 2 Reifen zur Tour de France der Radprofis. Heute die 2. Etappe, immer noch in Italien und gewonnen hat diesen Abschnitt nach Bologna ein Franzose. Im Mittelpunkt standen trotzdem andere, die großen Favoriten. Mehr von Steffen Gahr.
Tadej Pogacar setzt ein Ausrufezeichen und Jonas Vingegaard macht klar, er ist wieder da. Als Pogacar an der steilen Rampe von San Luca attackierte, blieb Vingegaard dran. Der Vorjahressieger aus Dänemark im April schwer gestürzt. Jetzt aber ist er fit genug, um mit Pogacar mitzuhalten. Der Slowene ist der neue Mann im gelben Trikot. Sein größter Konkurrent ist Vingegaard. Ein Rückschlag musste Primož Roglič vom deutschen Bora-Team hinnehmen. Er konnte nicht mithalten. Den Tagessieg sicherte sich der Franzose Kevin Vauclair. Er hatte sich am letzten Anstieg abgesetzt und siegte als Solist.
Dieses Wochenende wird in Erinnerung bleiben, dieses Wochenende bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig. Owen Ansah, der erste Deutsche überhaupt, der die 100 Meter mit 9,99 Sekunden unter 10 Sekunden läuft. Das Ganze gestern. Heute am Abschlusstag hatte das Wetter was gegen weitere ganz große Höhepunkte. Volker Hirt.
Es regnete in Strömen, stundenlang. Überragend Robert Falkner aus Leipzig, der sich innerhalb von knapp 3 Stunden sowohl den Titel über 800 als auch 1500 Meter sichern konnte. Max Hess scheiterte als Sieger im Dreisprung nur knapp an 17 Metern. Yemisi Ongoleye stieß die Kugel klar über 19 Meter. Gesa Krause wurde über 3000 Meter Hindernis knapp von ihrer jungen Trainingskollegin Olivia Gürt geschlagen. Weltklasse war niemand am Schlusstag dieser Meisterschaften. Das verhinderte der Regen bei kühlen 17 Grad.
Und deutscher Tischtennismeister ist zum 34. Mal Borussia Düsseldorf. Der Rekordchampion mit Tischtennislegende Timo Boll im Team setzte sich im Finale gegen Champions-League-Sieger Saarbrücken durch mit 3:1. Und für Boll war es schon die 14. deutsche Meisterschaft.
Der Sport mit Hendrik Glückhoff.